Darf ich denn auf meinem Online-Shop Fotos von Instagram einfach so embedden, obwohl ich gar nicht von diesen Personen quasi das Go bekommen habe, dass ich das auf meiner kommerziellen Seite benutzen darf?
Goldmann und Pretorius, der Podcast für gutes Online-Business. Heute auf der Agenda:
Das Social Media Marketing. André Goldmann und ich, Michael Pretorius, haben uns hingesetzt und über die Basics des Social Media Marketing gesprochen. Auf welchen Plattformen finden wir unsere Zielgruppe? Welche Inhalte performen in sozialen Netzwerken am besten? Und wie bauen wir uns eine loyale Community mit Followern und Abonnenten auf?
Goldmann und Pretorius, der Podcast für gutes Online-Business mit André Goldmann und Michael Pretorius.
Bin total aufgeregt.
Warum bist du aufgeregt, Michael?
Ja, weil du mich jetzt Sachen fragen wirst, die ich wissen soll. Wir hatten eine Folge SEO Basics, wo ich dich einfach leer quetschen durfte, wie so eine kleine Zitrone, und dich einfach ausgefragt habe und dir lauter Urban Legends zum Thema Suchmaschinenoptimierung an den Kopf geworfen habe. Und du musstest dann immer sagen, nee, Michael, stimmt nicht mehr, ist alt. Und jetzt kommt das Gegenteil. Jetzt fühle ich mich schon wie so eine trockene Zitrone.
Und ich bin ziemlich gespannt, ob du schon ein paar gute Antworten für mich hast. Und ich würde jetzt mal direkt mit einer Frage starten, Michael. Und zwar: Warum machen so viele Social Media, aber können es nicht?
Um Gottes Willen, das ist natürlich jetzt eine sehr, sehr vorwurfsvolle Frage. Also ich versuche mal anders drauf einzugehen. Ich glaube, dass der Erfolg der sozialen Netzwerke deswegen so wahnsinnig groß ist aus zwei Gründen. A, es menschelt in diesem Internet wahnsinnig. Das heißt, wir sind mittlerweile angekommen. Und in der Zeit, als die Website-Bauer waren, war das einfach eine Nerd-Plattform. Da hat man einfach Webseiten gebaut, auf denen Informationen standen. Mittlerweile haben wir sehr viel mehr Webseiten, mit denen man kommunizieren kann. Und ich glaube, dass einfach viele Unternehmen 20 Jahre lang Webentwicklung verschlafen haben und Websites nichts konnten. Die waren einfach nur behäbig, vernördet, auch die Redaktionssysteme waren alle scheiße. Ja, ganz viele davon. Ich sage das einfach, wie es ist oder wie ich es meine. Und die sozialen Netzwerke haben etwas gemacht. Sie haben nämlich etwas erstellt, was diese drei Cs sind. Content, Community und Commerce. Das ist extrem wichtig. Sie haben es extrem einfach gemacht, wie man Inhalte erstellt. Also das war extrem einfach, Videos zu produzieren, extrem einfach, anderen Menschen irgendwelche News rauszuspielen, Events anzulegen. Also alles, was wir halt so kennen von Facebook, Twitter und YouTube. Und das Zweite ist, dass sie haben es kommunizierbar gemacht. Sie haben es also mit einer Kommunikationsplattform verbunden. Und das Dritte, sie haben daraus ein Geschäftsmodell entwickelt, also eine Commerce-Plattform. Und sie haben uns auch die Möglichkeit gegeben, also Commerce, das Ganze messbar zu machen, nämlich kommerziell messbar. Hat es uns was gebracht und hat es uns nichts gebracht? Und wenn ich mir anschaue, wie viele Menschen in den letzten Jahren bei mir oder in Seminaren, Workshops, Fortbildungen waren, die endlich froh waren, dass sie ihre Likes zählen durften, ihre Views zählen durften, aber nicht einen einzigen Zugriff hatten auf Google Analytics oder auf die Website-Statistiken, dann ist das schon sehr, sehr bezeichnend, wie sehr die sozialen Netzwerke es geschafft haben, einfach ein zweites Internet zu bauen, das viel einfacher war als dieses corporate eingeklemmte Informationsinternet. War das die Antwort, die du haben wolltest?
Nee, also es war zwar interessant zu hören, aber es war überhaupt keine Antwort darauf, warum so viele Social Media betreiben, aber keiner wirklich Social Media sozial macht. Also es ist vielleicht auch ein bisschen fies dargestellt, aber ich finde halt, gut, das sagt jetzt jemand, der sich seit über einem Jahr nicht mehr in Social Networks aufhält, aber das ist
die
halt...
Ich wollte gerade fragen, es wirkt so, also du klingst gerade ein bisschen abwesend, weil ich kenne auch, also in der Tat, du hast recht mit dem Vorwurf. Es gibt viele, die einfach sagen, wir hauen da einfach leblose Inhalte rein, aber ich habe schon auch in den letzten Monaten den Eindruck bekommen, es wird wieder. Ich habe vor allem den Eindruck bekommen, dass YouTube und Instagram dazu massiv beigetragen haben, dass die Inhalte wahnsinnig lebendig geworden sind.
Aber liegt es nicht vielleicht auch daran, vielleicht auch für die Zuschauer, die jetzt oder Zuhörer, die jetzt glauben, ich wäre jetzt jemand, der absolut asozial da unterwegs ist. Auch ich habe 2012, 2013 eine recht große Facebook-Seite selbst betrieben und auch selbst befüllt. Wir waren damals die größte Community zum Thema Nageldesign mit 150.000 Facebook-Fans, die ich alleine betreut habe, und wir hatten auch ordentliche Engagement-Zahlen. Also so ist es nicht. Also ich weiß durchaus, was ich da gemacht habe, habe mich aber bewusst auch da privat von verabschiedet. Also nur, dass ihr das auch mal richtig einordnen könnt. Aber ich stelle mir halt schon so die Frage, weil ich nach wie vor, ich habe auch ein Konto, weil ich muss halt einige Anzeigen da auch verwalten und sehe mir dann auch einige Unternehmen mal an, und ich habe halt schon das Gefühl, dass nach wie vor irgendwie irgendwie gefühlt von 8 von 10 Betrieben, die dort aktiv sind. Das sind, also vor allem muss man die große Masse sehen. Also wie wenige schaffen es da mal, etwas zu publizieren, wo wirklich die große Masse sagt, das war jetzt mal ein schöner Inhalt. Also ich habe das Gefühl, dass so gerade im Online-Marketing, dann sagt man immer, das ging viral durch die Decke. Und dann denke ich mir immer so, das wäre so, als wenn ich als Heizungsbauer eine Heizung anmache und ich freue mich einen Keks, dass die warm wird. Also ich mache doch all
ja,
das, was ich da...
Viralität ist ja die Definition von Streuverlust. Also, aber wollen wir es, also bevor wir jetzt alles über einen Kamm scheren und alles in Scheiße schreien, würde ich doch, lass uns doch den Positivweg machen, lass uns doch mal so eine kleine Mini-Strategie auch als Checkliste machen, die man dann wieder bei dir auf der Website findet, und die würde ich dir jetzt einfach mal so kurz runterrödeln.
Gerne. Also ich wollte nur mal, weil ich das, ja? Das ist so eine Frage, die brennt mir immer auf den Nägeln. Was können denn, und das ist ja das, worauf ich hinaus möchte, was können denn Unternehmen machen, um dort auch wieder, weil du sagtest jetzt auch gerade, dass Instagram jetzt auch viel mehr gemacht wird und vielleicht auch die Qualität angehoben hat, aber ich habe so das Gefühl, dass viele bei Instagram auch sind, weil sie auf Facebook einfach keinen Stich mehr sehen. Aber ich glaube halt ja, nach wie vor immer noch das Gute auch an diesen Plattformen, auch wenn derjenige, der mich kennt und weiß, wie ich arbeite, da wird mir das vielleicht nicht abnehmen, aber es ist wirklich so. Ich glaube, dass die primär nicht unbedingt nur was Böses wollen, aber dass sie eben auch zusehen müssen, dass wirklich nur noch gute Inhalte an die Zielgruppe rankommen. Aber was kann denn jetzt ein Unternehmer tun, um tatsächlich mal über einen organischen Weg seine Zielgruppe zu erreichen?
Das ist eine andere Frage.
Mag sein.
Die Frage heißt nicht, organischen Weg Zielgruppe zu erreichen, sondern die Frage heißt erstmal überhaupt, welche Ziele definierst du für die sozialen Netzwerke? Und das sind für mich drei ganz entscheidende Ziele, die man unterschiedlich im Kopf haben muss. Das erste Ziel ist nämlich, ich nehme über die sozialen Netzwerke Kontakt auf zu Menschen, die bereits mit mir in Kontakt waren, aber dort zum Beispiel gescheitert sind. Beispiel Kundenbindung. Ich habe ein Produkt und dieses Produkt ist vielleicht nicht perfekt und Menschen kommen damit nicht zurecht und sie wissen nicht, was sie tun sollen. Ich erinnere mich an, jetzt muss ich ein kurzes Beispiel bringen, von Siemens Gigaset. Ich habe so eine Alarmanlage und so einen Wassersensor von denen. Und mit Webcam, wenn die Alarmanlage auslöst. Und neulich kriege ich von denen eine E-Mail mit herzlich willkommen oder hallo lieber Nichtname, also hallo liebe Nutzerin, Nutzer, ihr Willkommens ist abgelaufen. Und ich dachte mir, was zur Hölle wollt ihr mir eigentlich sagen? Und dann dachte ich mir so, okay, offenbar habe ich irgendein Produkt, wo irgendwas abgelaufen ist und war wahrscheinlich so ein Willkommenspaket, irgendein Dienst, der danach kostet. Und dann habe ich mich an Twitter und an Facebook gewandert, an Siemens Gigaset, und habe gesagt, habe ihnen einen Screenshot von der E-Mail gezeigt und habe gesagt, was wollt ihr mir sagen? Und ich habe nicht innerhalb eines adäquaten Zeitraumes eine adäquate Antwort bekommen, sondern es hieß dann so, oh ja, das sieht irgendwie komisch aus, wir kümmern uns drum. Also da wäre es eine wahnsinnige Möglichkeit gegeben, man hätte identifizieren können, es ist ein Kunde, der sogar ein Produkt für mehrere hundert Euro von uns hat und vielleicht haben wir in diesem Produkt irgendwas, was holprig ist. Schon mal ein wunderbares Ziel von Social Media, nämlich Fehlerquellen im Produkt frühzeitig zu merken, die Loyalität von Kunden zu steigern und eventuell geileren Service zu machen. So, Ziel Nummer 1. Wenn du jetzt aber auf die Facebook-Seite übrigens, ich muss jetzt kurz Gigaset einfach in die Pfanne hauen, das ist einfach so super. Wenn du auf die Facebook-Seite von Gigaset schaust, dann posten die dann im September, es war sensationell, November war super, da kamen dann Bilder von St. Martins Umzug oder Halloween, was macht ihr mehr? Also wir reden immer noch von Alarmanlagen und schnurlosem Telefon. Das könnte nicht weiter weg sein in der Kernbotschaft vom eigentlichen Produkt. Das heißt, das ist generischer Content aus irgendwelchen Stockfoto-Plattformen, der nichts mit der Lebenswelt, der Produktwelt oder sonst wie zu tun hat. Zweites großes Thema, also kann ich meine Kunden in einem sozialen Netzwerk inspirieren oder weiterentwickeln innerhalb dessen, was ich geschäftlich tue. Also Schuster, bleib bei deinen Leisten. Wir reden immer noch von Schnurlostelefon und Alarmanlagen. Wir reden nicht von Lebensberatung, ob ich meine Kinder zum St. Martins-Umzug oder zu Halloween schicken soll.
Aber Michael...
Ja, also nur so zum, also das ist das Zweite, das ist so dieses Kunden weiterentwickeln, Kunden binden. Das wären so die wichtigsten Punkte erstmal.
Aber ich
warte kurz. Also Nummer 1 war, welches Ziel? Nämlich Kundenbindung, Service, Kundenzufriedenheit. Nächstes Ziel wäre zum Beispiel Leads und Abverkauf. Bedeutet, ich muss nicht mit denen reden, die mich schon kennen, sondern ich muss mir Frischfleisch organisieren. Frischfleisch organisiere ich mir aber nicht, indem ich um Follower und Fans buhle, sondern da muss ich mit Anzeigen hergehen oder ich muss mit Influencer-Marketing um die Ecke kommen. Sprich, ich muss mit Leuten kommunizieren, die zwar zu meiner Zielgruppe gehören, aber noch nicht meine Follower und noch nicht meine Fans und noch nicht meine Abonnenten sind. Na, und dann gibt es noch den nächsten Bereich, das ist nämlich das Thema Analytics, Lernen, Insights bekommen über die Zielgruppe. Da reden wir davon, dass man eben auch in Communities reingehen kann, wo man ein sehr viel tieferes Verständnis von den Bedürfnissen einer Zielgruppe bekommt, sodass man dann eben dann den Service und die Inhalte besser danach ausrichten kann. Na, also würde bedeuten, Analyse, ich muss erstmal die Zielgruppe analysieren, nämlich welche Bedürfnisse haben die, in welchem Lifestyle bewegen sich die und wie wollen diese Menschen mit mir interagieren, und auch eine Serviceanfrage kann eine relevante Anfrage sein. Zweites To-Do ist, ich muss meine Ziele klar strukturieren. Will ich eine Bindung an mich, dann Follower gewinnen, dann Fans gewinnen, dann Abonnenten gewinnen. Will ich Kundenzufriedenheit steigern, dann muss ich den besten Service auf Social Media machen. Will ich meine Imagewerte verbessern, meine Imagewerte steigern, meine Marke aufbauen, dann muss ich mit sehr, sehr viel Reichweite, sehr viel Druck rausgehen an Leute, die nicht zwingend meine Fans und Follower sind. Und wenn ich Leads und Abverkaufen machen will, dann muss ich einfach schauen, dass ich entweder meine Kunden weiterentwickle, die schon Produkte von mir haben, und die inspiriere mit neuen Dingen, die sie haben könnte. Oder ich muss einfach in die Ad-Schublade greifen und meine Produkte Leuten zeigen, die davon noch nie gehört haben. In a nutshell. Schnell, aber da stehe ich dahinter.
Was ich sehr, sehr interessant fand, die eine Sache, weswegen ich auch gerade eingrätschen wollte, weil ich hatte jetzt schon ein bisschen Angst, dass du noch mit so, wie du das erste Thema schon aufgemacht hast, auch die anderen beiden noch machst, dann hätte ich das vergessen.
Nein.
Ich habe so manchmal das Gefühl, dass vielleicht auch so diese Definition für die Unternehmen oftmals vielleicht so ein bisschen sie in die Hilflosigkeit treibt, weil sie ja vielleicht, weil jemand auf Fan werden klickt, glauben, dass die da drauf geklickt haben, Fans vom Unternehmen sind. Und ich glaube, das darf man halt nicht verwechseln. Also nur weil jemand auf diesen Button drückt, der nun mal so heißt, wie Facebook das benannt hat, heißt das ja noch lange nicht, dass derjenige ein Fan ist. Weil der Unterschied zwischen jemand, der einen liebt, und jemand, der gerade mal Interesse an den Informationen hat, sind Welten liegen dazwischen.
Ja, vor allem, ich glaube auch ganz wichtig, dass man sich von diesen Profilen verabschieden muss. Ich kann gutes Social Media machen ohne eine Facebook-Page. Ich kann gutes Social Media machen ohne einen Instagram-Account. Und ich kann auch gutes Social Media machen ohne einen YouTube-Channel, weil vielleicht ist meine Marke eine Marke, wo es sich nicht lohnt zu folgen, Fan zu werden oder zu abonnieren. Ich wüsste nicht, warum ich Fan werden soll von Finanzamt München 2. Ich wüsste auch nicht, warum ich Fan werden soll von Colgate Gel.
Nee.
Ich habe keine Ahnung. Genauso wenig wüsste ich, wie ich Fan werden soll von Siemens Gigaset, weil ich brauche das nicht in meinem Freundeskreis. Aber wenn ich über ein soziales Netzwerk schreibe, hey Freunde, was wollt ihr mir sagen, dann will ich eine Antwort. Und wenn ich in einer Community unterwegs bin, in einer Gruppe, in einer Facebook-Gruppe oder in einem Forum, und ich lese dort, wie kann ich eigentlich Internet of Things auf meinem Balkon einrichten, dann muss die Marke da irgendwie präsent sein, wenn sie in den sozialen Netzwerken einen Blumentopf gewinnen will. Aber was wir in den letzten Jahren gesehen haben, ist, dass die sozialen Netzwerke verwechselt wurden mit, wir bauen eine neue Homepage. Also das ist so ein bisschen wie Nullerjahre, hey, wir sind jetzt auch im www. Und das haben viele verwechselt mit, hey, wir sind jetzt auch bei Facebook. Ist mir völlig wurscht, ob BMW bei Facebook ist. Ist mir völlig wurscht, ob Colgate Gel bei Facebook ist. Nicht jeder braucht eine Facebook-Page. Und als ich letzte Woche gelesen habe, dass sich die Hypo Vereinsbank jetzt zurückgezogen hat aus Facebook, weil sie sagt, ja, da haben wir nicht den passenden Dialog, das ist mir sowas von honke egal. Ich glaube auch, dass die Hypo Vereinsbank gutes Social Media machen kann, ohne eine Facebook-Seite zu betreiben, wenn sie in Facebook irgendwie anders präsent ist, mit ihren Kundenberatern im Sinne von Gruppen, im Sinne von mit Influencer-Marketing oder mit Multiplikatoren dort zusammenarbeitet, um das, was ihr eben inhaltlich wichtig ist, dort auch in den sozialen Netzwerken voranzutreiben. Eine Seite zu schließen oder eine Seite zu eröffnen, heißt nämlich nicht, dass das der einzige Weg ist, in sozialen Netzwerken Marketing machen zu können oder kommunikativ aktiv sein zu können.
Ja, was würdest du denn, weil die Frage, die sich mir da sofort, ich meine, wir als Chefs in einer eigenen Firma können das natürlich relativ einfach steuern, aber wenn ich jetzt mal an den Social Media Manager eines Mittelstandsunternehmens denke, und das muss ja vielleicht auch mal irgendwelche Zahlen vorweisen, weil die C-Level vielleicht diese Zahlen sehen will, weil sie irgendwie glauben, sie müssen alles irgendwas an Zahlen messen. Wie könnte denn jetzt, sage ich mal, wenn ich jetzt da arbeiten würde und ich würde sagen, meine Strategie sieht so aus, dass ich in den Gruppen aktiv bin, ich kann aber da, sage ich jetzt mal, nicht ständig irgendwelche Produktlinks platzieren, sondern ich bin dort als Service-Mitarbeiter und ich helfe aus, ich gebe Tipps, wie man die Produkte benutzt, aber das ist halt nicht direkt Verkauf, sondern einfach Markenaufbau, würde ich mal fast sagen.
Ja, aber das war das, was ich mit den Zielen also wenn ich einfach einfach nur meine Links platzieren will. Das ist genauso, wie wenn ich einfach irgendwo an die Ecke schiffe. Darum geht es doch nicht. Also ich bin da sehr aggressiv dabei, weil ich das immer wieder höre, so nach dem Motto, wo können wir am besten so Links platzieren? Die sozialen Netzwerke sind erstmal reputationsfördernd. Und wenn mir jemand einen Tipp gibt und sagt, hey, schau mal her, so und so, das kannst du doch für dich verwenden, dann recherchiere ich das mittlerweile auch in sozialen Netzwerken. Machen wir es anders, André. Ich würde dir zwei Tipps geben, was du inhaltlich dort tun solltest. Und der eine Tipp wäre, inspiriere Menschen in sozialen Netzwerken, in denen sie nach Inspiration suchen. Das ist zum Beispiel ein Netzwerk für Pinterest, das ist zum Beispiel ein Netzwerk wie Instagram, das ist zum Beispiel ein Netzwerk wie Facebook-Gruppen. Dort suchen Menschen relativ bedürfnislos, aber nach Inspiration. Das heißt, sie stolpern über Inhalte und denken sich, ach cool, das ist ja schön. Bei Pinterest suchen sie sogar ganz bewusst nach Inspiration. In Foren und auf YouTube suchen sie aber nicht nach Inspiration, sondern zum Beispiel nach ganz konkreter Hilfe. Das heißt, ich habe zwei Content-Stränge, nämlich einmal einen Inspirational-Content-Strang und einen Tutorial-Content-Strang. Also wo brauchen Menschen Hilfe bei meinem Produkt? Und jetzt haben wir diese Hybris von vielen Unternehmen, die sagen, um Gottes Willen, wir reden nicht über Fehler, wir haben keine fehlerhaften Produkte, man braucht bei uns keine Erklärungen, weil alles läuft perfekt. Das ist Schmarrn. Ein Erklärvideo zum Beispiel zu einem Produkt hat drei große Vorteile. Erstens, ich kann damit die Retourenquote und das Service-Level senken, also weniger Anrufe im Support und weniger Retourenquote. Zweitens, diese Inhalte eignen sich hervorragend, damit Menschen, die das Produkt haben, anderen Menschen zeigen können, wie simpel oder cool es verwendet werden kann. Und drittens, diese Erklärvideos kann ich zum Beispiel auf einer Verkaufsseite einbinden, um Menschen, die Angst vor dem Produkt haben, sagen, ich bin mir nicht sicher, ob es das Richtige ist, davon zu versichern, dass sie das richtige Produkt jetzt in den Warenkorb legen. Also es gibt dann auch keine Verwechslungen mehr. Auch damit senken wir die Retourenquote und wir erhöhen die Conversion Rate. Relativ simpel ist ein Tutorial-Strang. Inspirational bedeutet aber, ich komme mit dem Thema um die Ecke, wo die Menschen noch gar nicht nach dem Produkt gesucht haben. Das heißt, ich muss meine Inhalte ganz anders verpacken. Und das wären so zwei Themenstränge, die müssen aber nicht unbedingt auf der eigenen Page stattfinden. Das kann ich auch in Facebook-Gruppen machen mit Gruppenadministratoren. Ich muss nicht meine Links selber fallen lassen. Ich kann auch mit anderen Creatern, mit anderen Administratoren von Foren zusammenarbeiten. Ich kann auch in Events investieren und kann sagen, wir laden Leute aus so einem Forum, aus so einer Gruppe ein und die erstellen gemeinsam selbst diese Inhalte, weil die da viel eine höhere Leidenschaft haben. Also das ist eigentlich Community Management in dem Sinne, kombiniert mit Social Media Content Produktion. Und daraus wird ein Riesenschuh und genau das ist ja mein täglich Brot, genau diese Dinge zu tun. Und ich merke einfach sehr wohl bei den Kunden, wo wir das konsequent umsetzen, erreichen wir auch die Zahlen. Und die KPI, die zum Beispiel wir messen, ich habe einen Kunden, der hat im letzten Jahr 30% weniger Anrufe in der Service-Hotline bekommen, aufgrund seines neuen YouTube-Kanals. Das sind Zahlen, die kann ich nach oben sehr gut dokumentieren. Die dokumentiert dann sogar der Service und nicht der Social-Media-Berater. Aber die Fanzahlen sind doch dann völlig irrelevant.
Du, da bin ich vollkommen bei dir. Und das, was mir jetzt gerade durch den Kopf geht, ist ganz stark, auch das, was ich ja, ich meine, bin jetzt lange noch dabei und ich habe mich mit vielen auch unterhalten, die in dem Bereich sind und die wo mir jetzt auch nicht die Argumente ausgehen, aber ich bin nun mal kein Social-Media-Experte und das, was du jetzt gerade sagst, ist, glaube ich, ein ganz, ganz wichtiges Mindset, was jeder Social-Media-Berater oder auch Manager im Unternehmen auch braucht, nämlich eben diese Argumente, die du gerade bringst, zu verinnerlichen und selber auch das so anzunehmen, dass eben reine Likes, reine Teilen und was auch immer, wie wir sie alle nennen, nicht die Münze sind, die am Ende zählen, sondern dass eben solche Sachen wie Retourenquote eben messbar sein können und eben helfen dabei, diese, sag ich mal, Kanäle zu nutzen, um das Unternehmen quasi auch besser aufzustellen. Ich habe nochmal so eine Frage, die mir gerade durch den Kopf ging, wo du gerade sagtest, auch so im Bereich von Inspiration und auch gerade Retourenquote. Ich habe mir vor 2 Wochen einen Rucksack gekauft bei Tom Bin. Das ist ein amerikanischer Anbieter und die haben auch nur einen reinen Online-Shop, wo sie selber verkaufen, also nicht Retail und Co. Und die haben da eine coole Funktion. Und zwar kann man sich das Produkt quasi im echten Leben anschauen. Also die haben quasi da eine Hashtag-Suche auf Instagram und bilden dort quasi Menschen ab, die das Produkt benutzen. Was halt gerade.
Sie selber ab oder zeigen, verlinken Sie auf andere, die es benutzen?
Ne, das ist quasi ein, ich glaube, ich weiß nicht, wie Sie es technisch gelöst haben, habe ich jetzt nicht hinterfragt, aber es geht, glaube ich, auf Hashtag-Ebene. Also Produkt, okay. Hashtag quasi und Firmen-Hashtag und dann würden diese Bilder da abgezeigt. Also das heißt, du kannst da genau sehen, wie sieht das Produkt von innen aus? Also, weil gerade so bei so einem Rucksack gibt es ja so viele Fragen, die man sich stellt. Ja, wie groß ist der, wenn ich nur auf dem Rücken trage? Ist das jetzt so ein riesiger Rucksack? Und das sind ja Sachen, die kannst du oftmals in Produktfotos nur eindimensional darstellen, nämlich aus Sicht des Herstellers. Und das ist eben, finde ich, ein riesiger Vorteil bei solchen Nutzerbildern eben wie auf Instagram, wo man eben sieht, wie wird das Produkt benutzt. Also die auch nicht wirklich Hochglanz sind, sondern eben ganz klassisch mit dem iPhone gemacht. Und die Frage, die ich mir dabei so stelle, wenn ich jetzt hier in Europa tätig bin, und eigentlich müsste die das da drüben auch tangieren, darf ich denn auf meinem Online-Shop Fotos von Instagram einfach so embedden? Obwohl ich gar nicht von diesen Personen quasi das Go bekommen habe, dass ich das auf meiner kommerziellen Seite benutzen darf.
Also, die Frage ist juristisch relativ einfach. Jemand, der bei Instagram ein Foto hochlädt, stimmt den Nutzungsbedingungen von Instagram zu. Das gleiche bei YouTube und bei Pinterest und bei Twitter. Und eine der Grundfunktionen von Instagram ist, dass man Bilder auf Websites embedden darf. Also jeder, der bei Instagram ein Foto öffentlich hochlädt und den Account nicht auf privat schaltet, macht seine Bilder damit veröffentlichbar auf anderen Websites, aber nur embeddbar. Das heißt nicht runterladen und nochmal hochladen, aber diesen Instagram-Player, würde man fast schon sagen, ja, auf einer Website einbinden, ist juristisch erlaubt. Ich würde es als Marke aber nicht tun, weil ein relativ einfacher Fall ist. Du als André hast jetzt ein Foto gemacht von dir und dem Rucksack. Und da bist du total privat und das ist schön und ist dein privates Foto. Und jetzt gehe ich als Rucksackhersteller hin und mache das. Der Aufwand, dich juristisch darin zu belehren, also du hast einen Hals, du bist stinksauer, dass ich das gemacht habe als Hersteller. Und der Aufwand, jetzt dich juristisch zu belehren, dass du ja selber schuld bist, weil du hättest ja niemals deinen Rucksack einfach auf Instagram stellen dürfen, weil ich das ja dann damit darf, ist so viel höher, als dich einfach im Vorfeld zu kontaktieren und zu sagen, wow, André, toller Rucksack, den kennen wir, das ist unserer. Tolles Bild. Dürfen wir dieses Bild bei uns verwenden? Klammer auf, wir dürften es auch so, Klammer zu. Und dürfen wir dich sogar mit einem kleinen Einkaufsgutschein für unseren Online-Shop, falls du mal einen zweiten davon haben willst, entlohnen. Kostet den Hersteller nichts. Aber er hat jetzt ein Bild, das User gewollt ist. Und das ist immer das Gleiche, wenn ich gefragt werde, dürfen wir unsere Mitarbeiter auf unserer Facebook-Seite fotografieren? Dann sieht man immer Mitarbeiter, die namentlich nicht genannt sind oder auf Messeständen und diese Fotos sehen alle scheiße aus und dann sind die Mitarbeiter darauf nicht verlinkt und nicht genannt. Und ich sage immer, mach doch mal Bilder, wo die Mitarbeiter gewollt drauf sind. Also versucht Inhalte mit Nutzern zu erstellen, wo der Nutzer es toll findet, wenn eine Marke diese Inhalte macht. Ich habe einen Kunden, mit dem wir genau das gerade machen. Da gibt es ein sehr leidenschaftliches Thema. Und da gibt es Foren, die wählen zum Beispiel einen Nutzer des Monats aus, der das Produkt besonders toll verwendet. Also die feiern sich gegenseitig. Und das machen die bisher so und so. Und jetzt haben wir mit dem Hersteller gerade so ein Gentleman Agreement gefunden, dass wir diesen Gewinner, der da von dieser Community ausgelobt wurde, sogar noch belohnen mit einem genauso einem Produkt, das noch ein bisschen customized wird. Und damit aber auch gleichzeitig sagen, und wenn ihr wollt, nehmen wir auch die Bilder aus diesem Forum und packen die wiederum in die Social Media Präsenz. Das heißt, wir bekommen nicht User-Generated Content, sondern wir bekommen Expert-Generated Content, weil eine Community vorher gesagt hat, das sind die Besten hier aus dem Forum. Diese haben so eine wesentlich höhere Expertise als die anderen. Das heißt, die Marke, die vielleicht Ahnung von ihren eigenen Produkten hat, bekommt nochmal zusätzlich aus der Community Bestätigung, das sind die besten Bilder. Und da funktioniert von den Bildern sehr gut. Es ist eine Wertschätzung der Community und es ist eine Interaktion mit dem Nutzer und nicht einfach nur ein Scrapen von Bildern, wo mein Name draufsteht.
Ja. Wie stehst du zu solchen Themen, diese Bettelei, teilt das mit euren Freunden, gibt uns einen Daumen nach oben und abonniert uns und klickt auf die Glocke und all solche Geschichten?
Also halte ich für nicht zielführend. Ich habe die Erfahrung gemacht, dass wenn der Inhalt performt, er sowieso geteilt wird. Ich würde vielleicht ganz kurz mal eine kleine Reihenfolge mit dir machen. Und zwar, das ist eigentlich auch die Antwort auf diese Frage. Also ich glaube, dass Nutzer Inhalte kommentieren und teilen, wenn sie Inhalte toll finden. In der Regel ist der Prozess im Social Media Department der folgende. Der Chef entscheidet sich oder die Chefin, man ist jetzt auf einer Plattform präsent. dann wird auf dieser Plattform der Name geclaimed, also beispielsweise youtube.com/Markenname. Der ist dann meistens nicht verfügbar, was schon mal für schlechte Laune sorgt. Und dann fängt man an, jetzt einen Inhalt zu veröffentlichen, nämlich ein Hallo.
Hallo Welt.
Oder auch noch keinen Inhalt. Und fängt an, massiv Werbung zu machen, dass man jetzt auch auf diesem Kanal ist, mit jetzt Abonnent werden von, jetzt liken, jetzt Fan werden, jetzt folgen.
So sieht's aus.
Das mit Anzeigen. Und wenn der Social Media Manager oder die Managerin sagt, wir brauchen jetzt 500 Euro für geile Inhalte, dann wird gefragt, aber wir haben doch nur 10 Follower. Das rentiert sich doch nicht. Das ist ja wahnsinnig teuer. Wenn ich jetzt komme ins Haus und sage, ich brauche da nicht 500 Euro, sondern ich brauche da 5000 Euro für einen oder für ganz viele geile Inhalte, dann kommt dieselbe Antwort. Und deswegen mache ich es mittlerweile anders. Ich sage, ich hole mir die Kohle für den Content bei 0 Followern. Und wir bauen nicht erst den Kanal, sondern wir bauen erst den Inhalt. Produzieren diesen Inhalt ohne Kanal, nämlich erstmal dort in dem Forum oder in der Community, wo die Nutzerinnen und Nutzer sind, die zu dem Thema bereits die größte Leidenschaft haben. Schauen uns dann an, welcher Inhalt bekommt am meisten Likes, am meisten Kommentare, und dann produzieren wir denselben Inhalt nochmal für die eigene Domain, für die eigene Profile, für die eigenen Kanäle, weil da muss er ja genauso gut funktionieren. Und dann kann man nämlich über den Content den Nutzern einen Grund geben, warum sie folgen sollen. Und daraus entwickeln wir Serien, also ganze Staffeln, dass wir sagen, das ist jetzt kein One-Hit-Wonder, sondern man versucht dann einen Content-Strang zu entwickeln, der sich über 6-7 Monate durchzieht. Wir haben immer wieder so wählen, weil jetzt haben die Nutzer auch das Gefühl, da kommt ja noch mehr. Aber dieses like this for no reason, ja, also mein Lieblingsbeispiel ist im Supermarkt stehend vor der Putensalami und dann ist da so ein Facebook-Daumen drauf und ich denke mir so, warum zur Hölle soll ich diesen Hersteller von Putensalami liken?
Das geht mir bei alten Diensten immer so, Altenpflegediensten.
Ja. Aber ist so, also weil ich mir denke mir, warum, wenn ich aber ein Video sehe von einem Putensalami-Hersteller und der macht mir ein geiles Rezept, wie ich am Abend Low Carb, tralala, dann denke ich mir so, krass. Und dann merke ich, boah, die haben noch ganz mehr davon, die haben mich inspiriert, die helfen mir. Dann denke ich mir, abonniere ich doch mal den Hersteller von der Putensalami. Aber es geht nur über den Content und nicht über den Kanal. Und ob dieser, und deswegen sage ich, es ist so unwichtig, ob man als Unternehmen selbst eine Facebook-Page hat. Ich kann das Gleiche ja auch machen mit einer Community, die auf Low-Carb-Ernährung steht. Oder ich kann das Gleiche auch machen mit einer Community, die sagt, keine Ahnung, gesundes Fleisch aus der Region. Um jetzt bei dem Putensalami-Beispiel zu bleiben. Ja, könnte auch was anderes sein. Könnte auch Fahrradfahren an der Isar sein. Ist ja wurscht.
Ich,
ja?
Ich glaube, das... Das, was du gerade sagst mit diesem Content, das kann ich auch von meiner Seite aus nur bestätigen. Und das sagt jemand, der nicht auf Social Media aktiv ist, geschweige denn dort einen eigenen Account hat.
Warum eigentlich nicht, André?
Es hat Zeit. Nee, es wird nicht Zeit. Ich habe mich ja da, nachdem ich da sehr, sehr früh war, bewusst entschieden, da wegzugehen. Der Hintergrund ist halt der, was ich jetzt eigentlich sagen wollte, weil das ist eine private Entscheidung einfach. Ich kenne die Algorithmen nicht inhaltlich zu gut, sondern weiß, was damit man technisch machen kann. Und das sind Gründe. Was ich aber gerade sagen wollte eigentlich, ist die Sache, dass obwohl ich dort nicht bin, ich mache ja Webinare einmal im Monat und gut ein Drittel meiner Anmeldungen generiere ich über Social Media, obwohl ich dort selber gar nicht aktiv bin, sondern die Community teilt es dort, weil der Inhalt stimmt.
Genau, aber sie teilt etwas, weil sie sich, ja, und das ist ein ganz wichtiger Punkt, das sind drei Kriterien, jetzt pass auf, jetzt kommen drei Kriterien, warum Inhalte geteilt werden, die sind extrem wichtig. Das erste Kriterium, warum Inhalte geteilt werden, ist, das bringt meine Meinung auf den Punkt. Also ich sehe ein Posting und dann sagt der André, ey, dieses Webinar, das musst du machen, weil der neue Google-Algorithmus ist doof. Na? Dann denke ich mir, ja, bringt meine Meinung auf den Punkt, das neue Google-Update ist doof. Das sind so diese Visual Statements, das kennt ihr alle von den sozialen Netzwerken. Das zweite, warum wir Inhalte teilen, ich sag's ihm alle drei, also bringt meine Meinung auf den Punkt, ich kann mich dadurch ausdrücken und ich erkenne mich oder jemand anderen wieder. Und bei dir ist dieses, ich kann mich dadurch ausdrücken ganz stark. Man kann sich wie ein SEO-Klugscheißer fühlen in seiner Peer Group, weil man das Webinar von André geteilt hat, in dem du versprichst, nach diesen 60 Minuten bist du der beste SEO der Welt. Ich muss es mir noch nicht mal angesehen haben. Es reicht, wenn ich es teile, kann ich mich dadurch ausdrücken. Und das ist so dieses, das ist auch dieser Spruch so nach dem Motto, hey, wenn es Facebook und Instagram nicht gäbe, ihr wärt von heute auf morgen keine Aktivisten mehr.
Ich
kann es nicht mehr. Und das dritte ist aber, ich erkenne mich oder jemanden wieder. Und jetzt kommt eine Anekdote. Ich meine, wer mich kennt und wer mich ein bisschen gegoogelt, der weiß, ich habe vor ein paar Jahren mal diese S-Bahn-Karte verbrannt und mich mit der Deutschen Bahn gestritten. Das hat sich relativ gut geteilt, auch Re-Uploads davon waren insgesamt über 12 Millionen Views, dieses Video, auf den verschiedensten Plattformen. Und Das ist genau, also da ging es um eine Frau, die in der S-Bahn kontrolliert wurde und die hatte nicht gestempelt. Und könnt ihr alles nachlesen bei mir auf der Website. Googelt einfach Pretorius und Bahn und dann pretorius.com und dann Bahn, dann kriegt ihr diesen Artikel. Aber letztendlich ging es darum, das, was ich gemacht habe, war, es bringt meine Meinung auf den Punkt. Ja, jeder konnte das teilen, konnte sagen, yes, das ist genau so, wie es nicht sein soll. Und die gegenteilige Meinung, die andere sagen, weil der Michael, dieser Honk, so ein Idiot, konnten sich auch dadurch ausdrücken. Das zweite Element, ich kann mich dadurch ausdrücken, waren auch die, jeder konnte sagen, oh, guck mal, der hat's gemacht, ich hätte es eigentlich auch getan. Oder der hat's gemacht, ich hätte es nie so getan. Also es funktioniert immer genau mit dem Gegenteil. Und mit der, also mit dem Gegenteil und mit der genauen Bestätigung. Und dieses, ich erkenne mich oder jemand wieder, hat auch funktioniert. Ich habe über 4000 E-Mails bekommen zu diesem Thema, wo mir Leute ihre Geschichte schreiben, dass ihnen das genau schon so auch passiert ist oder einer anderen Person. Also wenn jemand anfängt, die Geschichte weiter zu erzählen und zu sagen, ah, das kenne ich auch, na, dann haben wir den Nerv getroffen. Also diese drei Elemente, das, was du da postest, bringt meine Meinung auf den Punkt. Ich kann mich dadurch ausdrücken, ich erkenne mich wieder. Ich gebe dir drei Beispiele. Ich habe einen Post gefunden, da sieht man oben eine Überwachungskamera aus UK, also drei Überwachungskameras, die sich umdrehen. Daneben sieht man zwei Überwachungskameras aus der USA und darunter sieht man vier alte Frauen auf dem Balkon. Da steht drüber Stuttgart-Vaihingen. Da kann ich mich sofort wiedererkennen, wenn ich aus Stuttgart bin, dass so nach der Nachbarschaft funktioniert hier ganz anders. Das heißt auch dieses deutsche Spießertum. Ja? Oder ein anderes Beispiel aus einer Filmemachergruppe bei Facebook, fand ich sensationell. Also wenn ihr mal mit Filmschnitt zu tun hattet, da gibt es eine Software von Adobe, die nennt sich Premiere. Und die haben immer diese viereckigen Symbole und das ist dann PR, also Premiere ist das Logo. Und da haben sie, also das Viereck quasi, und dann gibt es da vier Symbole, nämlich das Pentagon, das Hexagon, das Oktagon und dann kommt das Premiere-Logo und drunter steht Projectgon. Also Insider-Witz nach dem Motto, wenn du diese Software verwendest, ist dein Projekt eigentlich gleich vorbei. Da kannst du gleich es wegschmeißen. Also, ja, oder dieses Training to be a Parent, ein Laufgerät aus dem Fitnessstudio, wo einfach Legosteine draufgekippt werden. Kann sich auch jeder Papa, jede Mama sofort damit identifizieren. Und du lachst ja jetzt schon.
Ja, ich meine, ich hatte gestern so einen Duplostein im Bett.
Das ja, genau. Und das sind so diese kleinen Sachen, wo sich jeder wiedererkennen kann. Ja? Oder,
das sind die,
und manchmal funktionieren auch diese Verdrehungen. Also ich kann natürlich als Dachdeckerinnung zeigen, das ist das perfekte Dach. Oder ich kann ein Posting machen, 10 Themen, Push am Bau.
Ja, das stimmt. Wobei der Fisch am Bau halt immer gut ankommt. Da gibt es sehr, sehr viele lustige Sachen. Im Übrigen, Duplosteine sind die großen und die tun im Rücken besonders gut weh. Das sind nicht die kleinen. Aber das, was du gerade schon sagst, dieses ich teile etwas, um auch zu zeigen, mit was für spannenden und wichtigen und schwierigen Themen ich mich befasse. Das habe ich zum Beispiel die Woche habe ich mir mal meinen Twitter-Kanal angeschaut. Das ist das Netzwerk, in dem ich nach wie vor immer noch sehr, sehr aktiv bin und konsumiere. Und dort, ich habe ja vor, weiß ich nicht, 5 Jahren habe ich ja 360-Grad-Videos produziert. Musste man ja damals so sagen. Also ich habe mir relativ hochwertige Technik gekauft. Heute lacht man darüber, mit was für Geschossen ich da losgezogen bin. Und,
du hast einfach zu viel Geld gehabt. Wolltest es loswerden?
Ich habe mal mit was gespielt, ja. Und es ist so, dass ich glaube, ich in über 40 VR-Expert-Listen drin bin, weil ich zu der Zeit halt relativ häufig irgendwelche 360-Grad- und Virtual-Reality-Tweets geretweetet habe. Und,
aber das ist so witzig, du kommst da so schnell rein. Vor ein paar Jahren bin ich nach Berlin gezogen und habe einen Twitter-Account gehabt, der hatte damals, keine Ahnung, 3000 Follower oder sowas, also jetzt nicht wenig, aber auch nicht viel. Der ist immer noch, der krebst irgendwie bei 10.000 jetzt gerade rum. Meine Twitter-Zeit ist längst vorbei, so ungefähr, habe ich mal den Eindruck. Aber ich bin nach Berlin gezogen und dann war ich in irgendeiner Startup-Liste drin, Berliner Startup-Experten, denen man folgen muss. Da war ich 2 Wochen in Berlin. Es war so witzig und ich habe dann so viele Anfragen bekommen aus Berlin. Also das hat irgendwie diese Listen... Ey, ja. Hör mir auf.
Aber ich hab jetzt tatsächlich wie lange gibt es jetzt Twitter?
Ah ja, 2004.
Ich glaube, ich bin 2007 reingegangen und tatsächlich die Woche...
Entschuldigung, 2004.
Eine Weile.
Wischt mich auf dem kalten Fuß. Ist das wichtig?
Nee, aber ich bin schon lange, ich bin lange da. Ich habe es jetzt nicht im Kopf. Jedenfalls habe ich jetzt nach, weiß ich nicht, über 10 Jahren tatsächlich den Erste, der mich anruft, eine Kundenanfrage am Telefon gehabt. Ich habe ihren Twitter-Auftritt gesehen und der hat mich angesprochen.
Schaut euch den Twitter-Kanal von André an, der sagt, er macht kein Social Media mehr aus privaten Gründen. So, ich habe noch 2, 3 Tipps. Ich drehe noch mal kurz die Zeit zurück. Und zwar habe ich euch gerade ja eigentlich eure Facebook-Page ausgeredet. Das stimmt natürlich nicht ganz. Ihr kommt um die ja nicht rum oder um einen Instagram-Kanal.
Ich lösche meine auch.
Kommt ihr schon drum rum, aber vielleicht will euer Chef ja eine haben. Wir gehen mal kurz die Reihenfolge durch, was ihr machen müsst. Also erstens, wenn ihr euch entscheidet, in einem Netzwerk zu sein oder auch in einem Netzwerk nicht zu sein, das ist ganz wichtig. Ich habe nicht vor, bei Snapchat eine große Nummer zu werden, aber trotzdem habe ich meinen Namen als Account bei Snapchat, weil ich nämlich nicht möchte, dass jemand anders unter meinem Namen bei Snapchat ist. Und es gibt so viele Satire-Seiten, die sich einfach nennen wie eine Marke, weil sie entweder die Marke blamen wollen oder später von der Marke die Kohle wollen. Das heißt, egal ob ihr euch für Facebook, Instagram, YouTube oder sonstiges interessiert, ihr claimt dort euren Namen, egal wie groß eure Company ist. So, Nummer zwei ist, ihr schaut, dass dieser Account sicher ist. Das ist ein ganz wichtiger Punkt. Ich habe das immer wieder das Thema, ich habe Workshops, wo mir große Konzerne aus der Unterhaltungsindustrie ihre Passwörter geschickt haben, weil sie sagen, schau doch mal in die Insights rein. Ich sage so, da habe ich die erste Session dieses Workshops war, wie man einen YouTube-Kanal so einrichtet, dass man keine Passwörter mehr verschicken muss, indem man auf youtube.com/accounts geht und dort andere Google-Konten als Administratoren einträgt.
Das ist super.
Gibt's bei Facebook auch, gibt's auch für Twitter, nennt sich tweetdeck.com, gibt es leider nicht für Instagram, da gibt's dann aber so tolle Tools wie SWAT.io von den lieben Kollegen aus Österreich, die das hervorragend machen. Ein Tool für Instagram, wo man mit mehreren Administratoren arbeiten kann, ist leider nicht umsonst, aber was heißt leider, die machen auch einen geilen Job, insofern sollen sie auch dafür Kohle bekommen.
Passwörter, ganz so, kurz, Passwörter speichern in einer Excel-Liste, ne, die in der Dropbox liegt.
Natürlich, ja, oder genau, und natürlich auch immer die heißen
Firmenname 123.
Jahreszahl, Ausrufezeichen, genau. darf ich dir den Megatipp geben, wie man,
notwendig.
Passwort machen wir, machen eine extra Podcast-Folge, sichere Passwörter, okay? Okay, super. Also Datensicherheit, extra Podcast-Folge ist hier mit der offizielle Tease. Nehmen wir nächste Woche auf. So, wollte ich noch. Genau, also sicherer Account. Das zweite ist das, Verifizierung. Man kriegt diesen blauen Haken manchmal sehr, sehr schwer und manchmal sehr leicht. Für Instagram zum Beispiel gibt es einen, also um den zu bekommen, für Instagram erkläre ich gleich einen Trick, aber ganz langsam. Erstmal ein sauberes Impressum. Also, im besten Fall heißt das Impressum eurer firmenname.de/YouTube oder /Twitter oder dann habt ihr nämlich gleich eine Landingpage, falls Menschen nämlich nach zum Beispiel Firmenname Twitter suchen, finden sie nicht einfach nur Twitter ganz oben, weil ihr da oben erscheint, sondern sie finden auch eure Website, wo drauf steht, wir sind auch bei Twitter. Und dann könnt ihr dort ein sauberes Impressum eintragen, wer für Twitter zuständig ist. Und dann wissen auch die Kolleginnen und Kollegen, die bei Twitter arbeiten, aha, das scheint wohl der echte Account zu sein, weil der sich nämlich jetzt reziprok verlinkt. Also von der einen Plattform auf die eine und von der anderen Plattform wieder auf die erste zurück. Also von Twitter auf die Corporate Website und von der Corporate Website zurück wieder auf den Twitter-Kanal. Das hilft in allen Plattformen und selbst wenn man damit keinen blauen Haken bekommt, ist das auch für Leute, die recherchieren wollen, eine Versicherung, dass sie hier auf dem richtigen Kanal sind. Also der Fake-Account wird relativ schnell entlarvt, weil er das eben nicht kann. Der kann eben nur in eine Richtung verlinken.
Das stimmt. So, und das Nummer normale Impressum könnte ja jeder angeben.
Genau. Nummer drei ist, man kann bei Instagram einen verifizierten Account beantragen und man braucht dazu natürlich einen Handelsregisterauszug, um zu belegen, dass man diese Firma ist. Aber in dem Handelsregisterauszug steht der Geschäftsführer drin oder Gesellschafter und von dem muss man irgendwie noch beweisen, dass man der ist, weil den Handelsregisterauszug könnte sich ja jeder für 5 Euro kaufen. Im Handelsregister und als Auszug. Und deswegen einfach aus der Kopie des Führerscheins vom Gesellschafter und dem Handelsregisterauszug ein JPEG machen, ein Bild und dann hat man ein Upload-Formular bei Instagram, wo man belegen kann, dass man der echte Kanal ist, dass man die echte Company ist und dann müssen die Leute von Instagram und Facebook auch nicht nachfragen, sondern die bekommen ein Dokument und wissen dann, aha, hier ist es wohl. Das hilft und in den Fällen, wo ich das so gemacht habe, hatten wir innerhalb von 24 Stunden bei Instagram den blauen Haken und das ist völlig unabhängig von der Accountgröße gewesen. Also egal, ob 12 Follower oder 12.000 Follower. So, nächste Geschichte ist, den Account aufbauen nach 4 Kriterien. Emotionalisierung, Vertrauensaufbau, Versprechen, Call to Action. Emotionalisierung ist das Headerbild in den Kanälen. Da will ich wissen, wer ihr seid. Und das muss in allen Plattformen gut aussehen. Egal ob Apple TV, PlayStation, Smartphone oder Website. Das zweite ist der Vertrauensaufbau. Ich möchte ein Logo sehen, das muss auch richtig sein. Mein Lieblingsbeispiel ist der ADAC bei YouTube. YouTube hat irgendwann mal geändert, dass die Bilder alle Kreise sind und keine Quadrate mehr. Dann hatte der ADAC auf einmal ein kreisrundes Logo. Jetzt ist der ADAC aber ein gelbes Viereck, ein Quadrat. Wenn ich das weiß, dann muss ich halt leider mein Logo so hochladen, dass ich drumherum ein weißes Passepartout habe, damit später mein Logo wieder ein Quadrat ist. Aber ich sollte schon auch erkennbar sein mit meiner Marke, also das muss konsistent sein. Also, Emotionalisierung habe ich gesagt, Vertrauensaufbau, Versprechen. Ihr solltet mir sagen auf eurem Kanal, was ich bekomme. Das bedeutet bei Twitter zum Beispiel ein angehefteter Tweet. Ein uralter Tweet, aber der sagt mir, wer ihr seid. Ein angehefteter Facebook-Post, aber der sagt mir, wer ihr seid. Eine super Playlist, ein Trailer bei YouTube, in dem ich erfahre, für was steht dieser Kanal, welche Inhalte sind hier zu erwarten. Das hilft wahnsinnig im Follower-Aufbau, weil diejenigen, die auf die Startseite von etwas kommen, also auf die Startseite eures Kanals, auf die Startseite eurer Facebook-Seite, die sind in der Regel Skeptiker. Die wissen nämlich, dass es euch gibt, aber sie wissen noch nicht, was sie dort von euch bekommen. Und dementsprechend muss man diese Menschen mit sowas, mit so einem angehefteten Post oder mit einer guten Playlist, muss man die konvertieren, indem man ihnen ein Versprechen gibt. Und dann kommt der Call to Action. Und der Call to Action ist die Frage, was wollt ihr? Wollt ihr ein Like? Wollt ihr einen Kommentar? Wollt ihr einen Link? Und ganz oft verwechseln wir, das Thema Zielsetzung mit, lass uns einfach alle Knöpfe drücken, die es da gibt. Also, hey, kommentiere das, retweete das, klick auf den Link und lad noch 12 Freunde ein. Das wird nicht funktionieren. Wenn ich aber mein Wording so mache, dass ich sage, das ist jetzt ein Strang, damit möchte ich Reichweite aufbauen, also im Sinne von Retweets, oder das ist ein Themenstrang, damit möchte ich Leads zur Website hinlenken, oder das ist ein Themenstrang, damit möchte ich das Wissen von Nutzern abfragen, ich möchte Kommentare, Interaktion, dann kann ich das relativ gut strukturieren. Aber die Wahrscheinlichkeit, dass ein Nutzer 12 Buttons klickt, weil ich gesagt habe, mach einfach alles, ist relativ gering.
Michael, ich glaube, das, was ganz, ganz vielen fehlt nach wie vor, und ich glaube, daran müssen alle arbeiten, und vielleicht hast du da auch nochmal ein paar Tipps, wie man das machen kann, wenn man dir so zuhört, und das ist etwas, glaube ich, was ganz Essentielles für diese ganzen Kommunikationsthemen ist, ist dieses Mindset, was du hast, und diese Art, wie du da rangehst, weil du hast gerade so viele Sachen gesagt, die absolut Sinn machen und absolut richtig sind, und das ist vielleicht das, was ich auch eingangs meinte mit meiner etwas vielleicht provokanten Frage und Feststellung. Und ich glaube, dass den meisten einfach dieses Mindset fehlt, eben diese unterschiedlichen Ansätze in unterschiedlichen Bereichen ihres Auftritts zu definieren und dann aber auch auszuspielen. Was kann man tun, um so zu sein und so ein Mindset zu haben, wie du es hast zu diesem Thema?
Puh, das ist eine schwierige Frage, aber ich kann dir keine 1-Minuten-Antwort darauf geben. Also anders gesagt, ich kann dir eine Minuten-Antwort drauf geben, aber die Lösung ist nicht eine Minute.
Nee, das ist klar.
Die Unternehmen, mit denen ich zusammenarbeite, mit denen arbeite ich wie Mary Poppins. Das heißt, ich bleibe bei denen so lange, wie sie mich brauchen, und wenn das Problem gelöst ist, bin ich weg und komme für ein neues Problem wieder. Das ist das Thema Begleiten. Ich begleite Unternehmen, dieses Mindset zu ändern, indem ich mit ihnen Prototypen entwickle, indem ich quasi sie an die Hand nehme in die sozialen Netzwerke und das auf einer Geschäftsführer- und Vorstandsebene. Das heißt, ich versuche, was ich zum Beispiel gerne mache, ich baue Teams auf, die aus zwei komplett konträren Hierarchien sind. Also ganz oben und gleichzeitig ganz unten. Und die beiden aber in ein Team einbauen, indem sie die sozialen Netzwerke gemeinsam erschließen. Weil dieses hierarchische Denken bringt uns in den sozialen Netzwerken nicht weiter. Ich bin ein großer Freund von dem sogenannten Clue-Train-Manifest, das unter anderem den Satz drin hat, dass Links Hierarchien untergraben, dass wir mit menschlicher Stimme sprechen wollen. Und das heißt aber auch, dass diese One-Voice-Policy nicht mehr funktioniert, dass dieses Abteilungsdenken nicht mehr funktioniert. Wir können nicht sagen, PR, Marketing und Kommunikation sind irgendwie getrennt, sondern dass dieses ganze paid, owned und earned, also das hängt irgendwie zusammen. Auch das ist noch eine wichtige Herangehensweise für die sozialen Netzwerke, dass wir nicht mehr in diesen Silos denken dürfen. Und das ist jetzt alles ein bisschen Bullshit-Bingo, was ich da mache. Da muss ich mich auch dafür entschuldigen. Aber das ist leider nichts, was man in einem Workshop oder an einem Social-Media-Seminartag mit irgendwem oder mir ändern kann, sondern das bedeutet, ich muss das ins Unternehmen über mehrere Jahre implementieren. Also es gibt ein paar Kunden, mit denen ich jetzt seit 5, 6 Jahren genau daran arbeite. Und jetzt könnte man sagen, boah, das ist ja horrend teuer und der Michael muss irgendwann fertig sein, dann bringt es ja nichts. Nein, wir gehen halt kontinuierlich den nächsten Step und holen neue Mitarbeiter mit dazu. Es ist mehr Coaching und Begleiten und Betreuen notwendig, als ich das eigentlich vor ein paar Jahren mal gedacht habe. Aber Mindset ändern heißt nicht, der Beraterkater oder die Beraterin ist schlauer als das Team, sondern Mindset ändern heißt, Derjenige, der extern kommt, muss ein sehr tiefes Verständnis aufbauen, wie der Laden funktioniert, wie er nicht funktioniert, wo man Leute überfordert, wo man sie mitnehmen kann. Darf null Hybris haben, so nach dem Motto, das sind alles die Analogen und ich bin der Digitale. Oder ich kann's und ihr könnt's nicht, Edgy Badge. Sondern das erfordert eine unheimliche Disziplin, sich immer wieder in Demut zu zeigen und gleichzeitig andere leuchten lassen zu wollen. Also andere müssen den Erfolg haben. Das ist ein bisschen wie Personal Trainer im Fitnessstudio. Es geht nicht darum, ob ich die Muckis habe, es geht darum, ob die anderen mit den Muckis nach Hause gehen.
Das ist, glaube ich, ein schöner abschließender Satz.
Jetzt habe ich leider mein Headset gerade verloren, lieber André. Ja. Warte kurz. Jetzt ist mein Akku so leer, dass ich dich nicht mehr hören kann. Warte kurz. Sprechen Sie weiter.
Wir haben Michaels Akku quasi ausgesaugt, also ihr Zuhörer und ich. Und ich fand das einen schönen Abschluss, was du gerade gesagt hast. Es geht nicht darum, die Muskel selber aufzubauen als Berater oder auch als Externer oder als Agentur, sondern eben den Muskel des Kunden aufzubauen, damit er eben in der Lage ist, diese ganzen Sachen umzusetzen. Und fand ich auf jeden Fall sehr, sehr inspirativ, was du gerade gesagt hast.
Ich würde es sogar aber noch einen Schritt weitermachen. Das gilt nämlich auch für die sozialen Netzwerke. Es geht nicht darum, dass die Marke der Hero und der Star ist, sondern es geht darum, dass der Kunde.
Das ist das, was ich vorhin meinte, mit ob das vielleicht von der Definition her einfach falsch ist, weil der Kunde drückt auf, ich bin Fan und der Sender glaubt, ich bin der King. Aber das ist eben genau der falsche Ansatz, weswegen ich auch glaube, dass viele Unternehmen immer in so einem Teufelsrad drin stecken. Sie glauben, dass sie geliebt sind von außen, weil ja das unsere Fans sind, aber so ist es halt nicht, ja, sondern das ist potenzielle theoretische Reichweite, die man hat, und diese Reichweite möchte mit Inhalten bespielt werden, die sie interessiert, die sie inspiriert, wie du alles, was du gesagt hast. Und ich glaube nicht, dass es so ist, wie viele Unternehmen glauben, dass man Interesse hat an irgendwelchen Produkten, die, ich hatte neulich eine Anfrage tatsächlich vom Bestattungsinstitut und da dachte ich mir auch so, was könnt ihr für Inhalte schaffen, die die Zielgruppe interessiert? Also vor allem, wer ist die
ganz
Zielgruppe?
Ganz wichtige Inhalte, das ganze Thema nämlich zum Beispiel Bestattung, tolles Thema für soziale Netzwerke, das ganze Thema digitaler Nachlass, Seelsorge, mitnehmen.
Das
Menschen,
stimmt,
die gerade
also
jemanden bestatten müssen, haben echtes Thema mit dem Thema digitaler Nachlass. Und halt jetzt sind die auch mal kurz in diesem Mindset, dass sie sich bei dem Thema selbst mal Gedanken machen, ob sie vielleicht den gleichen Hassel ihren Angehörigen zumuten wollen.
Du, Michael, da hast du vollkommen recht. Und das ist, da sieht man halt, ich habe auch nur, sag ich mal, weil es Bekannte waren, diese Anfrage gehabt, ob ich da irgendwie helfen kann. Wie gesagt, ich mache sowas ja gar nicht.
Schick die Bestatter zu mir.
Aber das fand ich, wäre mal ein cooler Case, oder? Also. Und das, was du sagst, ist auch vollkommen valide. Also, weil da sind viele einfach vollkommen überfordert, damit umzugehen und zu wissen, was kann ich denn und was habe ich für rechtliche Möglichkeiten jetzt an der Stelle und was kann ich selber tun und was kann ich vielleicht
schon... Ist wirtschaftlich interessant, weil nämlich ein Bestatter eigentlich, also jetzt ist jetzt ein bisschen schwarzer Humor, aber mal ganz, ganz ernsthaft, ein Bestatter muss sich ja um den Kundencase an sich keine Sorgen machen, weil irgendwann kommt der Moment, wo der Kunde den Bestatter braucht. Aber welchen wähle ich? Und das ist ja auch ein hart umkämpfter Markt, muss man dazu sagen.
Ja.
Aber man kann natürlich auch auf eine sehr angenehme Weise Jahrzehnte vorher mit dem in Kontakt kommen.
Das stimmt.
Und das ist genau dieses Thema digitaler Nachlass. Hast du alles richtig vorbereitet? Sind deine Passwörter sicher? Wer soll später deinen Facebook-Account öffnen können? Und so, also sind ja wichtige Fragen, die wir alle haben. Hast du ein Schließfach, wo dein Wiederherstellungsschlüssel für deinen Google-Account drin ist? Und genau, das sind ja neue Geschäftsmodelle für die Bestattungsbranche, die sich im Digitalen befinden.
Die Digitalisierung.
Aber gleichzeitig auch, wo man das Vertrauen vorher aufbauen könnte.
Digitalisierung der Bestattungsunternehmen.
Ja, einfach nicht einfach nur Tod und Deckel drauf, sondern im wahrsten Sinne des Wortes, sondern woanders ansetzen. Aber du merkst, also das ist auch so der Ansatz. Ich versuche dann immer auch mich in den Kunden und in das Klientel reinzuversetzen, überlegen, was sind da so die Rundherums, die zu diesem Business passen. Und nicht einfach nur, ich habe ja vorhin so ein bisschen gebasht auf Siemens Gigaset. Sollte jemand von Siemens Gigaset übrigens zuhören, ruft mich an. Ich gebe euch gerne, ich heule euch noch eine Dreiviertelstunde zu. Ich möchte um keinen Fall eure Agentur sein. Bin ich auch gar nicht, bin keine Agentur, aber ich heule euch gern noch mal eine halbe Stunde voll, was ihr da auf eurer Seite alles besser machen könnt, weil befreit bitte diese Menschen, die das gerade machen müssen, von diesem generischen, langweiligen Content.
Prima. Also ich fand das eine super interessante Staffel, Folge.
Na dann. Da, wenn du das so sagst, dann gehe ich mit Asche auf mein Haupt jetzt an meinen Akkuladen. Das ist, vielleicht ganz kurz, wir nehmen das immer ganz hörbar auf. Wir sind an zwei Orten, Leipzig und München, und ich trage nebenbei so Kopfhörer, die natürlich genau dann leer werden, während wir aufzeichnen, sodass ich dich jetzt nicht mehr hören kann, aber weil wir ja so remote sind. Aber wir machen das technisch noch viel cooler.
Ja.
Und wenn ihr mal sowas zum Thema Vernetzung von Standorten wissen wollt und mit coolen Konferenzsystemen, dann fragt auf keinen Fall André und Michael. Weil wir haben alle Fehler schon gemacht, aber jetzt wissen wir auch, wie es geht.
Ne? Ganz genau. In diesem Sinne, eine gute Zeit.
Ahoi. Tschüss.
Tschüss.